Seit 30 Jahren ist er beim SK Rapid tätig. Massierte hunderte Spieler, war der Covid-Beauftragte in einer sehr herausfordernden Situation, ist jetzt Teil des Sportmanagements und heute unser Gast.
Vereinhören, der offizielle Podcast des SK Rapid. Mit Lukas Marek und
Wolfi Frey.
Ja, wir hören heute rein bei Wolfgang Frey. Herzlich willkommen im Rapid-Podcast, Wolfi.
Hallo, danke für die Einladung bei meinem Podcast Frei hören.
Fair reinhören.
Ach so, also bin ich falsch. Ja. Freue mich, dass ich da sein kann und vielleicht ein bisschen was erzählen kann.
Wir freuen uns auch sehr. Ich darf dir gleich zu Beginn ein bisschen die Spielregeln erklären. 45 Minuten, wie eine Halbzeit, haben wir vor. Vielleicht ein bisschen Nachspielzeit, weil du redest auch sehr gerne vor dem Mikrofon.
Danke für die Blumen.
Und wir haben hier ein Rapid-Sparschwein. Solltest du eine klassische Phrase raushauen, dann würde ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen.
Nehmt ihr Kreditkarte nach?
Unter Umständen.
Okay, ja, wird dann einfacher wahrscheinlich.
Und vor mir ein Buzzer. Wenn ich da drauf haue, dann heißt das, ich war mit deiner Antwort nicht zufrieden, aber ich glaube, das wird nicht vorkommen.
Okay, das ist aber ohne Wasserkübel oder irgend sowas.
Es ist nichts Tragisches. Gut. Wolfi, erstmals merkt man, glaube ich, gleich zu Beginn, ein sehr humorvoller Mensch. Wir freuen uns sehr, dass du mittlerweile seit 30 Jahren beim SK Rapid tätig bist. Bevor wir über diese doch sehr, sehr lange Zeit in Grün-Weiß plaudern, würde ich gerne mal wissen, war für dich als Kind, als Jugendlicher immer klar, dass du diesen medizinischen Weg irgendwie einschlagen möchtest?
Ja, für mich war es klar, dass ich zwei Bereiche, die mich interessiert. Und das eine war Sport, das andere war Medizin. Das ist auch der Grund, warum ich dann mit Medizinstudium angefangen habe, weil das eine wäre die chinesische Medizin gewesen, was mich interessiert, das andere die Sportmedizin. Nachdem es das eine früher nur in China gegeben hat und das andere nur sinnvollerweise in der DDR, beziehungsweise in Russland, und ich nebenbei, um den Studium zu finanzieren, Massagekurse gemacht habe, Heilmassage und die Sachen, und dann in das reingerutscht bin eigentlich über einen Freund bei der Wiener, damals mit der zweiten Mannschaft. Dann war ich in dem Bereich, wo ich hin wollte, Sport mit Medizin in Verbindung und das ist es geblieben quasi.
Wie bist du zu Rapid gekommen?
Ich bin zu Rapid gekommen, wie gesagt, ich war vorher bei der Wiener, habe durch die Wiener auch sowohl den Dr. Luxleiter gekannt, als auch lustigerweise war mein erster Trainer bei der Wiener der Ernst Dokobil. Okay. Habe nebenbei auch gearbeitet im Medical Fitness Institut, damals beim Zimmermann im 8. Bezirk. Und die Rapid-Spieler sind damals hingekommen, auch als Kraft für die Kraftkammer, weil es hat ja natürlich im Stadion noch keine gegeben. Dadurch haben mich auch die Verantwortlichen gekannt. Ich habe mit ihnen Therapien gemacht, auch viel mit den Spielern. Und das hat sich dann sehr, sehr kurzfristig ergeben, indem der damalige Masseur man sich getrennt hat in der Saison. Und dann sind eben der Herr Böhmert auf mich zugekommen und hat gefragt, du, wie schaut's aus? Und ich bin vor einer Stunde später war in der Kabine. Wobei es dann nur, was magst denn du da?
Was heißt das?
Ja, wo die Spieler einfach, die waren eben überrascht natürlich, weil das ist mir halt vor wirklich einer Stunde passiert, das ist das Ganze. Also da ist weder darum gegangen, was wird zahlt oder sonst irgendwas, sondern ja, ich bin da gestanden und nach 30 Jahren stehe ich dann immer da.
Da wollte ich gleich anschließen. Hättest du damals geglaubt, so lange bei diesem Verein tätig zu sein?
Jein, weil es war damals eigentlich noch üblich, dass sich die Trainer die Masseure mitgenommen haben. Ja, also so wie es jetzt ist, dass ja ein Co-Trainer was mitbringen und das dafür damals ja wirklich nur als Trainer, Co-Trainer an Masseur und Zeiger bestanden hat, war das eigentlich üblich, darum war das nicht so vorauszusehen. Ja.
Du hast gesagt, du bist zu Rapid gekommen. Warst du ein Rapid-Fan, kann man das sagen, in dem Alter?
Nein.
Okay, so. Das ist auch eine klare Antwort.
Nein, ich war von gar keiner Mannschaft in Österreich Fan. Ich war nur Fan von FC Southampton. Ja, und vor allem, weil der Kevin King dort gespielt hat. Und das war eben einer meiner Lieblinge. Und die 76 Cupsieger geworden sind. Und ich mit den Sängern genommen, da ich so ein Spiel gesehen habe in Southampton. Und dadurch hat sich das ergeben. Mein Bruder ist halt intensivster Rapid-Fan. Und glaube, der hat sich immer mehr gefreut wie ich.
Der hat auch einen eigenen Fanclub.
Genau, die Rebläuse. Und
sind wo zu Hause?
In der Wachau, ja. Und hat eine riesen Rapideum unter Anführungszeichen da haben, also ein Museum von wahrer Größe, sage ich mal.
Das heißt, der Austausch zu Hause über Rapid ist sehr häufig.
Ja, wobei natürlich die Ansichten dann nicht immer dieselben sind.
Wolfi, du bist zu Rapid gekommen, hast du ja gesagt, erster Tag war doch sehr aufregend, war sehr speziell. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Spiel, wo du für Rapid im Einsatz warst?
Ja, das war sehr erfolgreich. Wir haben in St. Pölten 5-0 verloren.
Na bumm.
Ja, Meisterschaft, das war damals so eine legendäre, wo die am Feldplatz, die Kabine waren, hinter der Kabine war der Parkplatz, also eine Wiese eigentlich, wo der Zeugrad gestanden ist. Und wir haben einfach die Sachen da beim Fenster direkt ausgegeben und die Spüler sind natürlich auch da rausgeflüchtet, damit sie durch die Leute durch müssen auch im Spiel. Und das waren da die riesen Schlagzeilen. Das heißt, es hat eigentlich ganz gut begonnen, sage ich mal. Ja.
Wie war so ein Ablauf jetzt bei einem normalen Spiel, wo nicht so was passiert ist, vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel, für dich als Masseur? Wie hat man sich das vorstellen können?
Da muss man zuerst sagen, das ist, reden wir jetzt von früher. Ja. Früher war es eigentlich so üblich, dass die Spieler immer massieren gekommen sind vor dem Spiel. Das heißt, der Ablauf hat eigentlich wirklich in der Kabine selbst 2 Stunden vorher begonnen. Ja. Also in dem Fall zum Beispiel der Konse, der hat Punkt 2 Stunden vorher am Tisch liegen müssen. Ja. Weil sonst wäre es ja ritual zerstört gewesen. Und das war eigentlich der Ablauf von den Spielern ja immer dasselbe. Du hast eben durchmassiert, massiert. Und weil es eben möglich war, dass fast jeder massieren war vor dem Spiel, was heutzutage nicht mehr der Fall ist. Und dann das Tapen halt, sobald du wieder saubere Hände hast. Und ich sage mal so, der normale Ablauf, wenn wir jetzt nur von der Kabine reden, der war für mich eben wirklich so 2,5 Stunden vorher bis circa 2,5 nach dem Spiel. Ja.
Während des Spiels? Wie schaut dort deine Tätigkeit aus?
Während des Spiels auf der Bank und vor allem peripher schauen, weil du ja immer konzentriert sein musst, wenn irgendwo was passiert oder wenn irgendwo einer liegt. Und das ist passiert ja trotz allem oft, dass das außerhalb von deinem Blickfeld ist, weil es ist ja nicht immer nur, dass der in Zweikampf das umfällt, sondern der kann auf im anderen Eck genauso liegen quasi. Und alle Plätze dieser österreichischen Fußballlandschaft sind ja nicht so gestaltet, dass man überall Einsicht hat, sagen wir mal so. Von der Bank aus.
Jetzt kennen dich viele Rapid-Fans, weil du hunderte Male aufs Spielfeld gelaufen bist mit einem Koffer. Was war da drin im Koffer immer?
Oder eine Tasche?
Was ist ein Hufeisen?
Ein Hufeisen, was Glück bringt. Nein, das war wirklich, das Hufeisen okay. Haben wir damals eigentlich von einer Behindertenwerkstatt bekommen und das war immer mit bei mir in der Tasche. Also das war der Glücksbringer. Nein, und sonst hast du einfach die, wirklich was du für erste Hilfe in jeder Form benötigst, aber auch bis zum Schminkspiegel, wenn okay. Eben, ja, wenn der Spieler die Kontaktlinsen verliert zum Beispiel.
Okay.
Weil du hast ja die Ersatzkontaktlinsen jeweils nummeriert von dem Spieler mitgehabt und selber, du kannst das immer reingeben, dass mit dem Handspiegel eine kleine Hilfe hat. Ja.
Wahnsinn. Du bist sehr, sehr oft hineingelaufen. Wie viel hast du trainiert, dass du auch fit genug bist, da immer einen Sprint anzusetzen?
Fit genug war ich selten, fett genug immer.
Aber es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Immer mit dem Fußballspulen auch ist mir aufgefallen, gell?
Ja, genau. Immer mit dem Fußballspulen. Und zwar, das ist mir gleich ziemlich am Anfang passiert. Das war zwar im Winter, bin ich ausgerutscht auf einer Eisplatte im Vorbereitungsspiel. Irgendwo, ich glaube, es war am Kolumbiaplatz. Und habe dann so einen richtig schönen Fritzelacke, wo die ganze Taschen verstreut war am Feld. Und dann habe ich mir das angewöhnt, dass ich einfach mit Fußball reinrenne. Ja. Und das Zweite war eben auch Fußballspiel deswegen, weil früher hat man die von den Spielern, die haben die Schuhe eingetreten noch. Das waren Lederschuhe und viele Spieler haben das praktisch gefunden, wenn ich ihre Schuhe angehabt habe, damit sie dann eintreten waren. Also die von Peter Linker habe ich bis am Schluss dann gehabt.
Also man merkt schon, ein exklusiver Blick heute hinter die Kulissen von Wolfi Frey bei Rapid. Und wenn man Wolfi Frey kennt und wenn man mal bei einer Stadionführung mit dabei war, dann weiß man, da steht dort, wo die Spieler massiert werden im Allianzstadion, steh auf, du hast nichts. Ein Spruch, der von dir kommt. Wann erfolgte dieser?
Fast immer. Nein, es war wirklich einer, also wenn es als Phrase zählt, müsste ich jetzt einwerfen, weil das war wirklich so, dass erstens hat es einmal Spieler gegeben, die sehr gerne gelegen sind. Ja, und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, damals hat es noch Zeit gebracht auch. Ja, und es war einfach so, dass dieses das Liegenbleiben im Normalfall einfach nicht so dieser Usus war, dieses Schauspielen, so wie es teilweise heute ist. Mit einigen Ausnahmen halt. Ja. Und das war einfach dieses andere, komm, gehen wir weiter. Und ja, wie es entstanden ist, kann ich nicht sagen, aber es ist immer gekommen eigentlich. Ja.
Wenn du dann hineinläufst, weißt du sofort, was dieser Spieler braucht, wenn er jetzt wirklich was hat?
Also ich sage einmal zu 95%, ja. Weil du siehst ja, das ist ja genau das, wo du das Spiel eben immer so unter Beobachtung hast, wo du sofort in der Situation siehst, was könnte sein oder was war wirklich. Ja. Und genauso hast du dann außerführen können, Kinder, hat er wirklich was, muss schnell gehen oder ja, ist es einer der Kandidaten, die gerne liegen.
Gibt es Spieler, wo du gewusst hast, in jeder Partie braucht der mich einmal?
Ja.
Also. Was wollte der von dir zum Beispiel? Brauchst du jetzt keinen Namen nehmen? Wir würden uns freuen, aber...
Naja, es hat schon, ich meine, Stefan Marasek zum Beispiel war einer von diesen. Der hat auch zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier das eigene Lied dann dafür bekommen von mir, Lied getextet. Also, hey Mr. Marasek, bleib nicht immer liegen. Und Rene Wagner war einer von diesen. Ja, aber ja, die haben ja den niederen Schmerzgrenze, was soll man tun?
Man sieht immer wieder, wenn Betreuer einlaufen, den Eisspray. Wie wichtig ist der?
Er ist insofern wichtig, weil er vom Kopf die momentane, also mittlerweile sind das fast nur mehr Mentholgeschichten, weil die Eisspray von früher war immer die Gefahr auch mit Hautverbrennungen. Ja. Und dieser Kühleffekt ist einfach, wie es jeder von uns weiß, lass da kaltes Wasser drüber rennen, ist sofort der Schmerz weniger wie über die Nervenrezeptoren, die Hautrezeptoren. Und das ist eigentlich die Wirkung davon. Das ist, ja, er hat in der Sekunde, spürt das einfach weniger und damit bist du vom Kopf her wieder besser unterwegs.
Jetzt haben wir schon begonnen, über einzelne Spieler zu sprechen. Dazu haben wir jetzt auch die Fanfrage der Woche für dich.
Wie können Sie das, wie kommen Sie auf den Gedanken oder wie kommen Sie auf den Satz?
Die Fanfrage der Woche.
Hallo Wolfi, da ist der Simon. Was mich immer schon interessiert hat, welchen Spieler hast du am häufigsten massiert?
Es gibt zwei. Das eine war der Michi Konsl, aber ich glaube am häufigsten überhaupt den Steffen, den Hoffmann. Also der Steff, also ja, das waren zwei, die ich wirklich...
Von wie oft spricht man da?
Von wie oft spricht man, das sage ich einmal, viermal in der Woche, eineinhalb Stunden aufwärts.
Boom, und das war, ist es jetzt, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich massieren gehe irgendwo hin, dann ist es der Rücken halt in erster Linie. Wie ist es bei den Fußballern? Die Beine?
In erster Linie die Beine, bei manchen eben der Rücken dazu. Weil zum Beispiel beim Steff war so ein Ritual, wir haben immer, der Steff hat gewartet, ist immer als letztes zu massieren gekommen. Und also am Tag vor dem Spiel. Und das waren immer eineinhalb, dreiviertel Stunden, wo man eben zuerst die Beine gemacht hat, dann den Rücken und plaudert. Ja.
Plaudert ist schon ein sehr gutes Stichwort. Man hört immer wieder, dass Spieler doch sehr enge Beziehungen zu Physios oder Masseuren aufbauen. Wirklich so, oder?
Ja, natürlich, weil du bist der, der im wahrsten Sinne des Wortes die Hand auf ihm hat. Ja. Und das ergibt sich natürlich notgedrungen am Außen. Vor allem früher natürlich, wie die Mannschaften lang zusammen waren, wo du einen Spieler wirklich über Jahre gehabt hast und du hast von Frauen, Kindern alles gewusst, war das eine richtige Gesprächsbasis wieder eine ganz andere. Ja.
Du hast jetzt schon angesprochen, früher, jetzt, wie hat sich das verändert, deiner Meinung nach?
Naja, so wie der Fußball insgesamt. Ja. Ich meine, es war, wir reden also von der Zeit vor Bosman, das war ein Urteil, wo der angefochten hat, eben die freie Berufswahl in Europa, die das nicht wissen. Und damals haben die Spieler quasi dem Verein gehört. Das heißt, die haben mehr oder weniger die ganze Zeit bei diesem Verein gespielt. Du hast gehabt ein, zwei Legionäre, mehr durftest du auch nicht haben. Und dadurch war natürlich das Klima in einer Mannschaft ein ganz anderes. Als es jetzt ist, natürlich so, die Kader sind viel, viel größer geworden. Du hast damals... Im Europacup-Jahr zum Beispiel haben wir gehabt 16 Spieler. Also es wurden im ganzen Jahr nicht mehr als 16 Spiele eingesetzt. Das hast du jetzt in einem Spiel. Mhm. Ja, und du hast zwar die Reserve damals gehabt, die vorher immer das Vorspiel gehabt haben, aber da sind nur ab und zu welche raufgezogen worden. Und jetzt hast du natürlich einen Kader von 30. Jetzt hast du natürlich dementsprechend viele Legionäre. dabei in der Mannschaft und es ist natürlich das Klima dann ein ganz anderes.
Aber betreffend Massieren, geht man jetzt weniger massieren als früher? Warum? Hat das einen medizinischen Hintergrund?
Nein, das ist deswegen, jetzt ist es eigentlich üblich, dass sich die Spieler selber individuell vorher aufwärmen. Das heißt, die Gegner nicht die Kraft kommen, die setzen sich aus Rahl, die machen Blackroll und diese ganzen Geschichten, wo sie sich wirklich individuell beschäftigen damit. Und dieses, früher war das Massieren eigentlich ein Warm-up, unter Anführungszeichen. Ja? Also das ist ein Massieren gegangen, meistens mit einer warmen Säule, außer Kugel hingelegt und los ist gegangen. Ja? Ist jetzt ein Training startet oder ein Spiel, ist ja das eine Vorbereitungszeit für den Spieler von einer Stunde, eineinhalb Stunden in jedem Fall, wo es eben das ganze Warm-up-Prozedere passiert.
Ich komme wieder zurück zu den engen Beziehungen zwischen Masseuren und Spielern. Wie viele Geheimnisse kennst du, die viele Ehefrauen gar nicht wissen?
Ohne meinen Anwalt sage ich dazu nichts, aber es sind sehr viele, ja.
Das war jetzt der Buzzer, den ich gedrückt habe. Ja. Bin nicht zufrieden mit dieser Antwort.
Wie viele Geheimnisse ich kenne? Ja. Ich meine, du hast natürlich durch das enge Zusammensein. Also ich meine, ich kann jetzt explizit, weil der Steffen wird einmal immer gesagt, er sieht mich öfter wie seine Frau. Und es war ja damals auch bei vielen Spielern so der Fall. Weil du einfach als Mannschaft eine ganz andere, eine enge Beziehung hast. Natürlich sind es andere Themen, logischerweise. Also über das Einkaufen haben wir eher weniger geredet. Nein, aber natürlich hat es da einfach viele Themen gegeben. Das ist ja schwer jetzt direkt zu beantworten, muss ich ehrlich sagen.
Gehen wir von den Geheimnissen weg. Sind aber Freundschaften entstanden, die du nach wie vor pflegst?
Es sind Freundschaften geblieben. Wobei es natürlich sehr schwierig ist, diese zu halten, weil was ein Spieler geht weg, ist vielleicht sogar in derselben Stadt, aber du hast dann ganz einen anderen Rhythmus. Ja. Was heißt, in dem Fall in derselben Stadt natürlich nicht draußen, ja. Aber du hast dann einen ganz anderen Rhythmus und du lebst eigentlich in deinem Vereinsleben quasi. Und dadurch verliert sich das relativ, oder sagen wir so, eigentlich sehr schnell.
Wir wollen natürlich in Kürze noch ein bisschen mehr wissen über exklusive Geschichten, die du mit den Spielern oder auch Trainern erlebt hast, die keiner weiß. Davor aber eine Frage, wo ich vielleicht eine Münze in das Phrasenschwein hineinwerfen sollte. Was war der schönste Moment mit Rapid?
Was war der schönste Moment? Vielleicht der Sieg gegen Sporting. Weil das so ein Spiel war, wo keiner damit gerechnet hat. Wo wir dort 2-0 verloren haben und froh sein müssen, dass wir nur 2-0 verloren haben. Und zu Hause eigentlich, okay, wir haben 1-0 geführt, aber es hat auch vom Publikum keiner mehr da glaubt, es sind ja schon viele Gänge gewesen und dann war diese gelb-rote Karten und ich weiß nicht, ich habe zum Klonen und habe gesagt, nee, jetzt ist alles wurscht, jetzt braucht er auch nicht mehr rauszuhauen. Und auf einmal gleich auf diese Aktion rauf, das 2-0 und dann ist einfach, das war dann ein Flow, das war unheimlich schön zum Anschauen, ja.
Den Johnny angesprochen, Johnny Ramhab damals der Zeugwart
genau, ja.
gewesen. Wo war dein Platz auf der Ersatzbank immer? Beim Johnny? Oder?
In der Johnny ist dann links außen gesessen, weil dort haben wir einen Aschenbecher stehen gehabt. Weil früher war es ja so, dass du auf der Bank noch geraucht hast und da war zwar bei rechts ist der Trainer immer und wir sind links und waren die Raucherecken.
Das hast du auch?
Geraucht. Ich habe früher auch geraucht, ja. Ich war jung und brauchte das Geld.
Du hast sehr viel erlebt mit Rapid. Europacup-Finale, Cupsiege, Meistertitel. Was waren, abgesehen vom Sporting-Spiel jetzt noch, so die prägendsten Momente? Sportlich gesehen jetzt noch.
Es waren, also prägend war zuerst einmal der ganze Start. Ja? Also wie ich ja gekommen bin und bei Rapid ist er nicht so gerannt. Und es war dann relativ bald die Phase, wo der finanzielle Ausgleich war. Also damals, wenn die Zuschauer gesagt haben, Ausgleich, dann hat es eine andere Bedeutung gehabt wie jetzt. Ja, dann haben sie den finanziellen gewandt und nicht ein Tor machen. Wir sind eigentlich ohne Sponsor auftreten, das hat keiner an uns geglaubt. Ja, der Cup-Sieg gegen Joben war eine Überraschung. Wir haben gespielt, wie gesagt, ohne Sponsorauftrag drauf. Und sind jetzt Jahr drauf Meister geworden und sind im Europacup-Finale gestanden. Und dieser Aufschwung im Gesamten war natürlich ein Wahnsinn. Und das ist natürlich von dieser Zeit, wahrscheinlich auch sind am meisten geblieben, jetzt von den Spielern her, wo Verbindungen da sind. Ich meine, es ist halt immer so, wenn du erfolgreich bist, ist einfach die Bindung eine andere. Ja. Und dann natürlich die Meistertitel, ob das jetzt mal mit Hicke oder mit Paco Peter, das war, ja, oder Champions League-Partien, das waren natürlich besondere Erlebnisse. Aber vielleicht sind es manchmal auch so diese kleinen Spiele, die gar nicht so entscheidend sind, ja, wo dann mehr, die dann mehr im Kopf bleiben. Ja.
Im Kopf sind sicher auch viele Erlebnisse geblieben, die du exklusiv mit den Spielern, mit den Trainern erlebt hast, vor allem auch abseits des Platzes. Kannst du uns da ein bisschen teilhaben lassen jetzt?
Ja, es war. Gehen wir jetzt gleich noch einmal auf die Zeit, auf diese Meisterzeit, das erste Mal Europacup-Zeit zurück. Das war zwar bei uns bei jedem Abschlusstraining. Der Dr. Lernsl hat selber einen Hund gehabt, beziehungsweise zwei früher. Und es hat, ich weiß nicht warum, es war auf jedem Trainingsplatz, wo wir waren, ein Hund immer. Ja, jeder Platz hat damals einen Hund gehabt und vor dem Feiernachtspiel auswärts war auf einmal kein Hund da. Musste ich den Hund spielen und habe mich halt aufs Feld gelegen müssen, dass mir er kraulen kann. Ja. Und ja, so Dinge einfach, die in der Gruppe einfach gewachsen sind, wo einfach ein Glaube an irgendwas da war. Und aus dem wahrscheinlich so im Nachhinein, was eigentlich wichtige Faktoren waren, war, wenn man sich damals lustig gemacht hat darüber. Ja. Oder, weiß ich nicht, es war zum Beispiel damals üblich, das war geheißen, es ist kein Rapidspieler würdig, die Nummer 9 zu tragen. Ja, wir haben dann in der Kabine die Nummer 9 gehisst, haben sie oben am Plafond hängen gehabt, im Hanabi-Stadion, und sind auf die Idee gekommen, okay, wir machen jetzt jedes Spiel eine Nummernverlosung. Es hat damals nicht den Namen drauf gegeben, du hast Nummern gehabt und fertig. Ja. Und dann haben wir angefangen, das erste Mal war halt eine Torte. Da habe ich im Kugelversteck mit den Nummern drauf drinnen und das Stückel dort, was er gehabt hat, die Nummer, mit der hat er gespielt. Nächstes haben wir gehabt Dosenschießen, Bierdosen von Rapid und eine Nummer draufgeklemmt, das Ballen, was er getroffen hat, mit der hat er gespielt. Dann Ostereier versteckt bis zum, ja, also jedes Spiel was anderes, und das war eben lustig, weil den Journalisten haben sich jedes Mal gefragt, warum haben die Nummer, warum haben die Nummer, warum die Nummer. Ja.
Jetzt weiß ich, hast du mir einmal erzählt, Europacup-Reisen immer was ganz Besonderes. Unvergessliche Erlebnisse, aber auch wenn man dann nach Hause kommt, war es auch immer unvergesslich.
Ja, immer natürlich, weil es waren ja so Spiele zum Beispiel, Champions League Lok Moskau, ja, wo wir 1 gewonnen haben, auswärts, und du kommst heim am Flughafen in der Nacht und da ist wirklich die Hölle los gewesen. Oder es war ja in diesem Jahr haben wir ja immer Donnerstag gespielt. Und immer wenn wir heimgekommen sind, Donnerstag war immer so viel Seele, das Clapping. Und das war natürlich ideal, weil dann sind wir um 2-3 in der Früh am Flughafen gekommen, mit Bus direkt gefahren zum Clapping und ja, schlafen uns deine Kinder. Aber am Wochenende haben sie wieder Vollgas gegeben und wir waren ja wirklich dann erfolgreich. Ja. Du hast natürlich unvergessliche Auswärtsfahrten wie Kasan zum Beispiel. Ja. Erstens einmal, wir haben zu Hause 2-0 verloren, haben dann in Kasan 3-0 gewonnen, wo wirklich keiner daran geglaubt hätte. Und diese Reise war insofern besonders von vorn bis hinten. Erstens einmal, es hat nur ein Hotel gegeben in Kasan damals. Das war belegt und wir sind unsere Crew, die Mitarbeiter im Hintergrund, sind auf ein Schiff gekommen mit österreichischer Besatzung, das zu der Zeit eben angelegt gehabt hat, beziehungsweise in den Winterbetrieb gegangen ist, und wir haben dann am Schiff geschlafen. Ja? Und haben dann nach dem Sieg eben 3-0 gewonnen, dann haben wir keinen Bus mehr gehabt, dann sind wir mit Linienbusse am Flughafen gefahren, stehen, dann kommen wir hier am Flughafen, das heißt, okay, es gibt Probleme mit dem Flieger. In der Zeit war natürlich diese kleine Bar am Flughafen leer, weil die Fans waren ja auch dort. Ja? Und gut, im letzten Endes hat es der Flieger geht nicht, es fehlt ein Ersatzteil, wir müssen zurück. Okay, dann sagt, wohin zurück? Weil die Crew vom Schiff wäre auch mit uns geflogen, weil die auf Heimaturlaub wollen. Okay, dann hat sie gesagt, auf Schief, aber zum Essen haben wir nichts mehr. Dann haben sie halt nur Nudeln und Dosen haben wir nur auspacken können. Aber das Wichtigste war, sie haben Wein und Bier noch gehabt und ein bisschen an Wodka. Und so haben wir auch diese Nacht verbracht. Sind dann am nächsten Tag Vormittag mit der Ersatzmaschine zurückgeflogen nach Wien. Nach einer halben Stunde trat der Flieger um und sagte, das Flugverbot über Moskau. Komm. So, wieder retour das Ganze. Aber letzten Endes hat es dann doch geschafft, dass wir anfliegen können. Ja.
Unglaubliche Geschichten. Und ich glaube, für alle, die in Kasan mit dabei waren, die wissen jetzt genau, wovon du sprichst.
Bin ich mir sicher.
Wolfi, wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Rapid, das ist meine Mannschaft. Ein Text, der von dir gekommen ist.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen? Warum?
Das ist dazu gekommen, da ist der Dr. Williams gekommen zu mir und sagt, du, da sind zwar die Moser-Brüder, die sind da bei mir, haben die ein Tonstudio und die wollen sowas machen, immer ein Rapid-Lied machen und so wie eine Hymne und hin und her. Und sagt, ich habe da ein Bundle, hör dir das einmal an. Und das war quasi das Grundbundle. Und sagt, vielleicht fällt da was ein. Und während dem Training eigentlich habe ich den Text gemacht. Und am nächsten Tag sind wir ins Studio gefahren und haben das aufgenommen, die Mannschaft. Wobei wir das dann wirklich noch adaptiert haben. Also es waren, muss ich fairerweise sagen, es waren Bruchstücke von Text da. Ja. Es war ein Satz, glaube ich, war vorhanden, wo es eben die Idee war. Und wir sind dann direkt im Studio und haben eben bei Hopfengetränken was der Malze Peter war damals mit, hat eben mit seinen Stimmen imitieren, haben wir wirklich viel Spaß gehabt. Und ja, dann sind wir draufgekommen mit Singen und hin und her, das wird nicht so. Und dann sind wir eben wirklich im Working in Progress, dass wir, dass die Spieler das draufreden. Ja. Und damals habe ich zum Beispiel mit Hartzmichl dann einen kleinen Konflikt gehabt. Ich glaube, er ist mir heute nicht noch besser. Weil ja diese Zeile immer Rapidler sein, Rapidler zwehren. Und er hat sich so gegen das Zwehren gewehrt. Und, na, aber das war wirklich eine Horuk-Aktion, wo eigentlich keiner glaubt hat, dass da das entsteht daraus, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Jetzt habe ich wieder Ernst Dokobil gehört. Kann man sagen, der Trainer, zu dem du die engste Bindung, Beziehung hattest?
Ja, erstens einmal, weil natürlich eben ich habe ja dreimal als Trainer gehabt, lustigerweise, ja, und als Sportdirektor und ich sehe ihn heute noch regelmäßig beim Golfen zum Beispiel. Also, und das ist wahrscheinlich so, ja. Ja.
Musik taugt dir? Golf taugt dir? Was gibt's für Handicap?
Der Ball.
Aber wir freuen uns jedes Jahr sehr, wenn du beim Rapid Charity Golf Turnier mit dabei bist. Und ein großes Hobby ist, glaube ich, Lesen, oder?
Lesen, ja. Lesen ist sehr. Also Musik, muss ich sagen, ist ja durch mein, da ich ja bei den Wiener Sängern war früher, die haben auch einen Erfolg gebraucht, also habe ich nicht geholfen. Und jetzt ist natürlich Lesen ist nach wie vor immer geblieben, wobei jetzt muss ich fairerweise sagen, bin ich ja schon eingestiegen in die Podcast-Szene. Das ist mit meiner senilen Bettflucht natürlich ideal, wenn man dann mit Kopfhörer liegen kann.
Und zum Beispiel Verein hört.
Zum Beispiel.
Gehen wir aber noch kurz zurück zum Lesen. Was steht im Bücherschrank, abgesehen von der Rapid-Chronik?
Was steht im Bücherschrank? Ich meine, abgesehen davon, dass es viel zu viel ist. Aber ich bin da sehr, sehr breit gefächert eigentlich. Ja. Also, weiß ich nicht, ob es früher ein Borchardt oder Hesse war oder Dana Coelho oder ich bin relativ wenig Krimi-Leser. Ja. Oder ich lese jetzt Bücher zum Beispiel über die Samen und die Lappen, so Geschichten. Also, es ist wirklich breit gefächert. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich eine richtige Genre habe, wo ich permanent abdrifte.
Kommen wir wieder zurück zu deiner Tätigkeit bei Rapid, die sich ja verändert hat. Du warst wie lange als Masseur tätig?
Bei Rapid war ich doch 27 Jahre rein als Masseur tätig. Und dann war es eben so, dass ich immer Sprunggelenksverletzung habe, beziehungsweise keinen Knorpel mehr gehabt durch das permanente Stehen und so leichtgewichtig bin ich auch nicht. Das war wahrscheinlich dann mit dem Faktor, weil dadurch eben kein Knorpel mehr da war. Es war einfach unabdingbar, dann das zu parieren und das Sprunggelenk zu versteifen. Und deswegen kann ich eben nicht mehr am Tisch stehen und habe dann auch mit Hilfe von Dr. Balz in erster Linie auch, dass wir quasi ein Konzept entwickeln, um den medizinischen Bereich erstens in diese Bahnen zu bringen, dass es strukturiert ist, dass man alle von der U7 bis zur Kampfmannschaft jetzt von der Ausrüstung her gleich haben, dass einfach wirklich Strukturen und du hast jetzt auch Dinge da, wie diese ganzen Dokumentationen. Ja. Es sind ja Unmengen an Daten, die du auch abliefern musst und eben alles, was in den medizinischen Bereich einfällt.
Darüber plaudern wir später noch ein bisschen mehr und im Detail. Ja, du kennst das Geräusch?
Tinnitus ist nicht, oder?
Nein. Es ist die Rapid-Viertelstunde, die eingeläutet wird. Wir gehen auch schon Richtung Zielgerade und haben jetzt natürlich noch einen Themenbereich, der unglaublich riesig ist und eigentlich nicht in einer Viertelstunde abhandelbar ist. Dennoch versuchen wir das jetzt, und zwar das Thema Corona. Ich habe da ein Zitat von Alex Huber vom Kurier genommen. Der oberste Corona-Checker des SK Rapid. Eine Auszeichnung für dich, so ernannt zu werden?
Ja, weil es so war eigentlich in Wahrheit. Ja. Ich meine, das war damals eben, wo ich eigentlich mit der Tätigkeit begonnen hätte, eben das, was ich jetzt mache, ist eben Corona dazwischen gekommen. Und das war natürlich naheliegend, dass dieses Thema, das war dann in Zusammenhang mit Dr. Balzer, das hat eben angefangen, diese Organisation vom Kleingruppentraining, ja, wo wir eben, am Anfang war ja gar nichts, haben wir gar nichts machen dürfen und dann haben wir die Spitzensportler, die diese Erlaubnis bekommen, in Kleingruppen bis zu 6 Leuten zu trainieren. Das war eben dann, das organisiert die ganzen Nachwuchskabinen, dass sich die Spieler in der Garage umgezogen kommen, nie immer nur diese 6 sich treffen, bis zu den ganzen Testungen dann hin. Also ich sage jetzt, wir haben, man kann es ja sagen, aber wir haben allein für PCR-Tests, glaube ich, 140.000 Euro ausgegeben. Und wir haben ja wöchentlich Minimum 2-mal testen müssen. Es war so, dass immer, wenn die Spieler gekommen sind, sie haben erstens einmal zu Hause ausfüllen müssen, immer Fieber messen, war das Erste, bevor sie überhaupt wohin kommen, in den Stadionbereich, sagen wir so. Es waren die Kontakte, sie haben nicht duschen dürfen, drinnen gar nichts. Und es war natürlich auch kein Kontakt zu anderen Personen, wir waren die sogenannte rote Gruppe. Das heißt, weder Mitarbeiter noch sonst irgendwas. Das heißt, nicht öffentliche Verkehrsmittel verwenden oder, ja.
Jetzt ist Corona gekommen, niemand war eigentlich darauf vorbereitet, niemand wusste genau, was das jetzt ist. Ja. Wie hast du dich dann so schnell in dieses Thema hineingearbeitet? Wie hat das funktioniert?
Das war eigentlich ein Rund-um-die-Uhr-Leben, muss ich sagen, und sich mit Corona befassen. Also jetzt sämtliche Expertenmeinungssendungen im deutschen Fernsehen vor allem, wo ich im Nachhinein ja, auch gern wissen würde, wie viel dann stimmt oder nicht, aber wie gesagt, das hat keiner gewusst. Und es war natürlich, es war ja keiner da oder es durfte ja keiner da sein zum Arbeiten. Das heißt, ich habe dann in erster Linie auch mit Bernhard Mikodinski miteinander und wir haben von den Magistratsbescheiden angefangen bis zu eben, was die Verordnungen. Dann ist die Bundesverordnung gekommen, dann haben wir am Freitag warten müssen, bis die Wiener Verordnung kommt um Mitternacht. Dann, ja, und du hast permanent hast du adaptieren müssen. Du hast eben studiert diese Vorgaben von der UEFA, Return to Play, und bis eben organisieren, wo kriegen wir Tests her, was ja am Anfang extrem schwierig war. Wie können wir impfen? Wo kriegen wir das her? Wie kannst du das machen, dass die Spieler nicht in der Belastungsphase geimpft werden zum Beispiel. Ja, weil dann, wir haben ihn dann den Johnson genommen, weil das wäre die einzige Chance, dass wir einmal impfen uns dürfen. Gut, nach einem halben Jahr war der Johnson wertlos und nicht mehr gültig und du fängst von vorne an. Nein, es war ein permanentes Hineinarbeiten eigentlich. Ja, also es war, hat mir ein paar Jahre von meinem Leben gekostet, glaube ich.
Du hast das schon ein bisschen vorweggenommen. Telefon läutete den ganzen Tag, oder?
Ja, also ich habe mir das nachher einmal angeschaut aus Interesse. Also ich habe im Schnitt 90 Telefonate gehabt am Tag und da ist nur um Corona gegangen. Weil es hat natürlich jeder angerufen, ich kenne den Sedant, hat vielleicht dann getroffen, der eventuell das haben könnte, was tun wir. Ja. Und das war eben immer die Gefahr, wenn du das in die Gruppe hineinbringst und das einfach abschirmen musst. Ich meine, nur erkläre einmal einen 20-jährigen Spieler, du darfst das nicht und das nicht und das nicht. Und der muss seiner Frau daheim erklären, du darfst das und das und das und das nicht. Das war ja war nicht so einfach. Ich glaube, dafür hassen mich manche jetzt noch. Aber es war eben unabdingbar, weil vor allem, jetzt sage ich gerade im Europa, bei dir haben wir alle die Augen drauf gehabt. Ne? Es war jetzt, wie man es wirklich wieder wollte.
Das wollte ich eingehen. Ja. Ganz schweres Auswärtsspiel, nicht sportlich, sondern aufgrund der Einreisebestimmungen oder was war das genau in Norwegen, das Problem?
Genau, das Problem war, dass wir, also da hat uns extra die UEFA, da haben wir ein Online-Meeting gehabt, die unter Stefan Ebner, haben sie ihn einberufen, weil in Norwegen die Gesetze so streng waren und sie gewusst haben von anderen Mannschaften, dass die im Vorfeld schon kontrollieren, beziehungsweise auch dann Facebook-Eintragungen, Instagram-Eintragungen und so weiter von den Spielern sich anschauen. Und die Vorgabe war immer, dass das, wenn jetzt ein Positiver war, nicht näher als 2 Meter mit ihm sein. Das heißt, wir haben das Spiel vorher haben wir gespielt in Kärnten am Wochenende. Wir haben fahren müssen mit 2 Bussen nach Kärnten. Du hast Fotos gemacht, dass die Spieler in kreuzweise in den Reihen sitzen und, sie, und der Abstand immer Minimum 2 Meter ist. Wir haben in Kärnten bitten müssen, dass wir neben einem Bangl Sessel hinstellen, damit in dem Fernsehbild drauf ist, dass die näher wie 2 Meter sitzen. Ich meine, die haben uns für Vollidioten gehalten. Ja.
Wahnsinn.
Dann hast du natürlich so und so. Du hast ja abliefern müssen die PCR-Tests vorher. Und in Norwegen war es so, dass du auch dort einen PCR-Test machen hast müssen, nach der Ankunft. Nur hat Molde kein eigenes Labor, das heißt, wir haben dort abnehmen müssen, haben eben dadurch schon 2 Tage früher anreisen und die haben das dann nach Oslo geflogen und dann ist das Ergebnis am nächsten Tag bekommen, weil sie nicht garantieren konnten, dass es innerhalb von 24 Stunden ist, E48. Und wir haben das abliefern müssen bei der UEFA. Und dann bist du im Hotel, hast das keinen Kontakt haben zu irgendeinem Personal. Du bist abgeschottet in deinem eigenen Bereich vom Hotel, wo niemand so einen Zugang hat. Du darfst das Hotel nicht verlassen. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung gekriegt für einen Spaziergang gemeinsam, wo wir mit Bus im Wald gefahren sind. Die Spieler sind spazieren gegangen und ich bin aber 1000 Tode gestorben, weil ich gewartet habe auf die Ergebnisse. Weil wenn wir einen positiv dabei gehabt hätten, hätte das geheißen, erstens mal nicht spielen und 2 Wochen dann im Hotel dort die Quarantäne verbringen.
Für alle?
Für alle. Boom. Und das war natürlich immer dieses Hinzittern. Ja, und dann sind die Testergebnisse gekommen und dann habe ich gehabt 38 Testergebnisse und wir haben aber 39 angegeben.
Na, bravo.
Und da ist nichts gekommen. Im Laber, ich meine, es war natürlich eine Challenge dort. Mein Norwegisch ist nicht so gut, dass ich da, ja, wobei es ja ist Englisch heißt. Und dann natürlich außerfinden und wir haben nicht gefunden, wer das ist. Und wir sind dann noch, ich glaube, 5 Stunden später draufgekommen, dass es der Fotograf war, der mit war. Und der hat aber die Testung gemacht, die wieder UEFA und ist dadurch in unserer Liste nicht aufgeschieden. Und wie gesagt, und das war eben so ein Schwitzen. Jedes Mal, jede Behörde hat anders entschieden. Ne? Du hast eben Spieler gehabt, die waren in Gänserndorf daheim und die haben. Der Bescheid von dort ist gekommen, sie müssen in Quarantäne und die ganze Mannschaft hat gesagt, weil sie den Beamten des Spitzensport nicht interessiert hat quasi. Ja. Dann bist, und du hast jedes Mal streiten müssen und kämpfen müssen, dass die Leute irgendwie zusammenbringst. Ja.
Eine sehr heikle Geschichte gab es auch beim Europacup-Auswärtsspiel in Prag, ein Jahr später.
Ja, Prag war es eben auch so, dass wir die... Du musstest eben, wie gesagt, so und so die Tests, es war verpflichtend, dass die UEFA hat ein eigenes Labor gestellt, die gekommen sind für die Testungen, dass man quasi nicht schummeln kann. Und da war es so, dass wir einen Spieler hatten, der Symptome gehabt hat. Wir haben getestet wie immer und der hat angeschlagen. Und das war am Spieltag in der Früh. So, und dann ist natürlich die Maschinerie losgegangen. Weil du kannst jetzt nicht, du kannst das nicht verschweigen. Ich meine, abgesehen davon, dass er kriminell ist. Aber ja, und dann ist es natürlich die ganze Zeit, ist das mit den UEFA, mit den Behörden, das war Gesundheitsministerin, war das damals, ist das dauernd hin und her gegangen, was machen wir, was können wir machen? Und dann im Endeffekt haben sie uns erlaubt, dann, wenn wir alle einen Test machen noch einmal und alle anderen sind negativ und dieser Spieler bleibt abgesondert, dass wir dann spielen dürfen. Gut, das hat sich natürlich durchgesetzt, es ist, erklär das einmal dem Trainer, erklär das den Spielern, ja. Alles an Hass, wurscht, gut. Dann war natürlich die nächste Frage, was machen wir mit dem Spieler? Also, du kannst nicht 2 Wochen in Prag im Hotel lassen. Ja? Und die waren auch nicht sehr erpicht drauf, dass sie einen Corona-Patienten im Hotel liegen haben. Und es war dann, ja, offiziell, inoffiziell dann eigentlich so ausgemacht, dass unser Bus den Spieler alleine mit heimbringt, dass er hinten liegt, mit Maske abgeschirmt. Dann haben wir ihnen so eine Plane hinhängen müssen, damit er ja keinen Kontakt irgendwie mit den Fahrern haben kann. Und die Challenge war die Hoffnung, dass er an der tschechisch-österreichischen Grenze keine Kontrolle ist. Weil, ja, da hätte man ein kleines Problem gekriegt. Und ja, das war eine heikle Angelegenheit, sage ich mal so. Vor allem, weil wir gleich drauf dann in Wien natürlich versprechen müssen, den Gesundheitsminister, also dem Magistrat, dass wir täglich die PCRs abliefern. Und dann waren auf einmal zwei Spieler kränklich. Und dann war auf einmal schon in der Zeitung zwei neue Fälle bei Rapid, was Gott sei Dank nicht gestimmt hat, aber die natürlich vom Magistrat getagt standen sind und haben gesagt, ob wir es häkeln wollen. Ja.
Unglaublich, ein extrem interessanter Einblick hier in doch außergewöhnliche Geschichten. Und bevor wir gleich noch weiter plaudern, wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr über dich erfahren.
Lattenpendler, 11 Sätze über mich.
Ja, 11 Sätze über Wolfi Frei. Rapid ist...
meine Mannschaft.
Mein Lieblingsautor, meine Lieblingsautorin.
Wer Kaiser.
Mein aktueller Buchtipp.
Ja, wie gesagt, momentan bin ich in die Samen und die Lappen drinnen. Das ist keine allgemeine Belletristik, glaube ich.
Das schönste Stadion, in dem ich war, abgesehen von den Rapid-Stadien.
Menjo Bilbao.
Die härtesten Wadeln hatte...
Alfred Jamanis. Das war nicht nur die härtesten, sondern das war das, was andere gerne als Oberschenkel hätten.
Am liebsten nur massieren gegangen wäre?
Nur massieren gegangen kann man so nicht sagen, weil sie ja gerne am Pförtern auch waren. Also da würde ich einem unterstellen, dass er zu faul wäre zum Spielen oder zum Laufen.
Meine größte Schwäche?
Ich selbst.
Die beste Saison des SK Rapid war?
Das Meister-Europacup-Jahr.
Also 96.
96, ja.
Wenn ich einmal ins Gefängnis gehe, dann weil?
Schwer. Also, fällt mir nicht wirklich was ein, weil ich bin Pazifist, ich bin gegen Drogen, ich bin gegen Gewalt, allgemein Vermögen interessiert mich nicht. Also, ja. Vor allem nichts sein.
In 10 Jahren
bin ich in Pension.
Als nächstes mache ich
wieder ins Rennzentrum fahren.
Perfekt. Wir plaudern jetzt noch kurz über deine aktuelle Funktion. Corona war vorbei, ein großes Themengebiet ist eigentlich weggefallen. Was machst du jetzt? Wie schaut dein Tagesablauf aus?
Tagesablauf. Also ich bin jetzt normalerweise die meiste Zeit im Trainingszentrum, manchmal eben auch im Stadion. Bin eben, wie gesagt, für alles im medizinischen Bereich verantwortlich. Das heißt, das ist von der Logistik, von der Hardware, von der Bestellung in Apotheke bis eben Verbandstoffe und so weiter. Von den Mannschaften eben wirklich von der U7 bis zur Kampfmannschaft drauf. Ja. Dann, das ist das eine. Dann ist das nächste die Verwaltungsgeschichten. Das heißt, Organisation, diese Krankschreibungen mit den Versicherungen, Unfallmeldungen, die Dokumentation der ganzen medizinischen Befunde. Du musst ja vorweisen, dass du regelmäßig Laboruntersuchungen machst, dass du internistische Untersuchungen machst, diese orthopädische Untersuchungen nochmal, Zahnstatus, Augen und so weiter. Und das Ganze eben von allen Spielern wirklich von unten rauf. Ja, das ist ja wirklich eine große Menge. Plus eben dann das Organisieren, diese ganzen Untersuchungen, die Bildgebungen und so weiter. Ja.
Du bist der längst dienendste Mitarbeiter bei Rapid aktuell. Was bedeutet dir das?
Ja, auf der einen Seite zeigt es mir, dass ich alt bin. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, ja, schwierig, weil zu meiner Zeit hat man noch gesagt, boah, du bist so lang, ist es ja... eine Ehre quasi. Ja. Heutzutage die Jungen sagen, was du bist so lang, hat dir kein anderer wollen. Ja, also das hat sich auch ein bisschen geändert, das Ganze. Aber für mich selber ist es natürlich eine, sowohl eine Auszeichnung als auch eine Freude, das Ganze wirklich so lange gemacht zu haben oder noch immer machen zu dürfen, weil ja doch der Vorteil im Sport ist ja doch dieses Schnelllebige. Ja? Was natürlich auf der anderen Seite ein Nachteil ist, weil alles daran hängt, wie hat die Mannschaft am Wochenende gespielt. Ja? Die ganze Stimmung bei den Mitarbeitern hängt davon ab. Und abgesehen davon natürlich, nachdem ich so lange bin, kennen mich da einige Leute. Ja? Und das ist dann auch, selbst beim Einkaufen im Supermarkt wird es dann angeredet, was ist mit euch. Ja, weil es ist ja mit euch ist ja immer, wenn du verlierst, und mit uns ist er, wenn man gewinnt.
So ist es, so ist ja. es. Du hast vorhin gesagt, in 10 Jahren bin ich in Pension. Was sind die Pläne bis dahin und dann in der Pension?
Naja, jetzt ist einmal so, dass ich noch dabei bin, die medizinischen Strukturen auf solche Füße zu stellen, dass sie in 15, 20, 30 Jahren noch unabhängig Gültigkeit haben, ja, und da wirklich eine Form reinzubringen, vor allem eben den ganzen Stab auch von Ärzten und so weiter, was ja nicht so einfach ist. Und eben das, da wirklich was zu hinterlassen, was nachhaltig ist, sage ich mal. Ja. Und für dann möchte ich viel mehr Ruhe haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
Aber trotzdem mit Rapid verbunden bleiben.
Natürlich, das geht ja nicht anders. Also, ich meine, es ist, für mich war es zum Beispiel das erste Spiel, wo ich nicht live dabei war, zum Beispiel. Weil da, ich meine, ich habe die ersten 25 Jahre, glaube ich, habe ich kein einziges Spiel versammelt, bis ich dann die erste Fuß-OP gehabt habe und nicht beim Spiel sein habe können. Und das war für mich Höllenqualen. Ja. Ich meine, jetzt ist es schon anders wieder, weil ich jetzt da bei den Spielen, also auf einem Auswärtsspiel, nicht mehr dabei bin. Aber die Verbundenheit bleibt natürlich, das geht nicht anders. Ja.
Wolfi, ich sage vielen Dank für diese unglaublich exklusiven Einblicke in deine Arbeit, in das alles, was du schon erlebt hast. Wir haben nicht Verein gehört, sondern wir haben frei gehört.
Ich sage vielen, vielen Dank.
Du hast Verein gehört. Abonniere jetzt unseren Podcast. Alle Infos unter skrapid.at. My gosh, Audioagentur.